ARD Sounds.
Wie politisch das Buch und sogar eine Buchhandlung sein kann, das zeigt aktuell die Debatte um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Dass Bücher auch in unserer digitalen Zeit leben, beweisen die langen Schlangen und vollen Hallen auf der Leipziger Buchmesse jedes Jahr. Und doch ist das nur ein schwacher Abglanz jener Bedeutung, die Leipzig für den Buchhandel bis vor 100 Jahren hatte. Da war Leipzig die Welthauptstadt des Buches.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also, wir wissen ja, der Buchdruck wurde um 1450 in Mainz erfunden. Die Welthauptstadt des Buches, die wurde dann aber Leipzig. Und man kann ja jetzt ketzerisch fragen, warum eigentlich?
Weil in Leipzig alle Voraussetzungen da waren, bessere Voraussetzungen als in Mainz. Und weil die Leipziger einfach, wie der Sachse sagt, Fischeland sind. Ja, alle Voraussetzungen waren da oder bessere Voraussetzungen als in Mainz, weil hier war eine Uni. Das heißt, es waren Professoren, die Bücher schrieben, es waren Studenten, die Bücher kaufen mussten und es war eine Messe, wo Kaufleute kamen und mit den Büchern gehandelt haben. Und das waren die Startvoraussetzungen, die besser waren als in Frankfurt und auch vor allem besser als in Mainz. Und die haben dazu geführt, dass im Laufe einiger hundert Jahre Leipzig dann zur Welthauptstadt des Buches geworden ist.
Also man kann wirklich sagen, also das eine ist, die Wissenschaft war da, das Kreative war da, aber natürlich auch die Wirtschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also die kamen dann so Stück für Stück. Es gibt eine ganze Reihe von Innovationen im Buchgewerbe, die in Leipzig gemacht wurden. Dieser Versand von Büchern, also dass man heute bestellt und morgen hat man das Buch zu Hause oder kann es in der Buchhandlung holen, das sind Erfindungen aus Leipzig. Auch so etwas wie Buchbindereien und der Maschinenbau dazu, das ist ein Größenordnung erst in Leipzig praktiziert wurden. Und da gibt es eine ganze Reihe von anderen Erfindungen, kleinen, großen. Und alle meine Gesprächspartner haben gesagt, so ab 1800 hatte das einfach eine Sogwirkung. Wer was erreichen wollte im Buchgewerbe, der musste nach Leipzig kommen.
Wow, dann konnte man quasi überhaupt nicht mehr entgehen. Leipzig war die Adresse. Ich würde mal sagen, darüber und auch über die Leipziger Buchmesse reden wir später noch in unserem Nachgespräch. Jetzt aber erstmal das Feature von dir, Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Die Nacht ist vergangen, lässt Felix Mendelssohn Bartholdy den Chor in seinem Lobgesang verkünden, komponiert für die Leipziger Gutenbergfeiern 1840. Die Nacht, die vergangen ist, ist die Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks, die das Licht, sprich Wissen, in die Welt bringt. Dass Leipzig den Mainzer Johannes Gutenberg 3 Tage lang feiert, hat einen handfesten Grund. Ohne seine Erfindung des Buchdrucks wäre Leipzig nicht Leipzig geworden.
Es gab ja im Buchgewerbehaus früher die sogenannte Gutenberghalle.
Sabine Knopf, Autorin mehrerer Bücher über die Buchstadt Leipzig.
Und in der Gutenberghalle stand natürlich in der Mitte Gutenberg von Adolf Lehnert, eine 3 Meter hohe Statue. Und links und rechts die nach damaliger Auffassung bedeutendsten Erfinder technischer Neuerungen, also Friedrich König für die Schnellpresse, das Druckwesen, und Alois Senefelder für die Lithografie. Und das war in so einer Nische aufgestellt, fast wie in der Kirche, ja, wie die Heiligen.
Keiner der 3 Schutzheiligen kommt aus Leipzig oder macht seine Erfindung hier. Und doch wäre Leipzig ohne Gutenberg, König und Senefelder nicht Leipzig geworden, nicht die Welthauptstadt des Buches.
Es hat ganz sicherlich über mindestens 2,5 Jahrhunderten tatsächlich etwas gegeben, das diesen Titel mehr als verdient, nämlich das Zentrum des mitteleuropäischen und europäischen Bücherwesens in jeder Hinsicht, also nicht bloß bei Verlagen und Druckereien oder Buchhandlungen, sondern bis zum Maschinenbau, bis zum Handel mit gebrauchten Büchern, also Antiquariatsbuchhandel, Musikalienhandlung, alle Aspekte waren hier konzentriert in einer Weise, wie es das in der Welt kein zweites Mal gegeben hat.
Mark Lehmstedt, Verleger, Buchhistoriker und Vorsitzender des Leipziger Geschichtsvereins. Den Gutenbergschen Bücherdruckstartschuss verschläft Leipzig. Erst 1480 oder 81 wird hier durch einen Wanderdrucker das erste Buch gedruckt. Doch dann veröffentlicht Martin Luther im nahegelegenen Wittenberg seine Thesen und löst die Reformation aus.
Leipzig ist gewissermaßen das natürliche Medienzentrum der Reformation, allerdings nur sehr kurze Zeit, weil 1522, 23 der in Leipzig herrschende Herzog von Sachsen die Reformation und die Verbreitung reformatorischer Schriften verbietet. Und dann wird Leipzig, das wissen die allerwenigsten, für etwa 20 Jahre zum Zentrum des katholischen Buchdrucks. Bis 1539 die Reformation eingeführt wird. Und dann nimmt die Entwicklung einen großen Aufschwung.
Auch weil Leipzig nahezu zeitgleich zu Buchdruck und Reformation ein handelspolitischer Coup gelingt. König und Papst privilegieren 1497 und 1521 die Leipziger Messen. In einem Umkreis von 15 Meilen, rund 120 Kilometern, dürfen keine anderen Märkte abgehalten und alle Waren müssen 3 Tage in Leipzig angeboten werden. Alle heißt auch Bücher, sagt Thomas Keiderling, der seit vielen Jahren zur Buchhandelsgeschichte forscht.
Die Verleger eines Ortes haben was produziert und erschienen sind Bücher immer zu Messen. Und da gab es eine Frühjahrs- oder eine Herbstmesse in Leipzig. In Frankfurt haben wir auch eine Frühjahrsmesse gehabt. Und die sind dann dort von ihren Orten in Kutschen aufgebrochen und haben die Bücher mitgebracht. Ich sag mal, ein Verleger vielleicht in Nürnberg, der hatte 15 Titel produziert. Und er packte die jetzt in Fässer. Warum packte der die in Fässer? Das war die stabilste Form, um Bücher zu transportieren. Und die Bücher waren nicht gebunden, so wie man das heute kennt. Das war sehr teuer und das musste der Käufer entscheiden, ob er ein Buch sich binden lässt. Ja, darauf hat sich der Verleger nicht drum gekümmert. Und dann haben sie während der Messen, um das zu verstehen, haben sie die Bücher getauscht. Was bedeutet das? Ich hatte ja gesagt, der Nürnberger hatte 15 Titel produziert, der Greifswalder Buchhändler, der Breslauer Buchhändler. Die haben sich auf den Messen getroffen, zum Beispiel hier in Leipzig, haben mal geguckt, was der andere hat und die haben gegenseitig die Druckbogen, die Bücher ausgetauscht und als sie dann wieder zurückgefahren sind, hatten sie die aktuelle Produktion von ganz Deutschland im Gepäck.
Was aber macht der Greifswalder Universitätsprofessor, der Stuttgarter Gelehrte, wenn der Buchhändler vor Ort das gewünschte Buch nicht mehr hat? Er muss warten bis zur nächsten Messe.
Jetzt ist es aber so, dass Sie schon mal überlegen, schon im 17. Jahrhundert, es könnte ja eigentlich sein, dass meine Bücher, wenn ich die in Leipzig lasse, dass die vielleicht auch zwischendurch verkauft werden können. Ich selber kann das nicht machen. Ich bräuchte jemanden in Leipzig, dem ich einen Schlüssel gebe oder der ein Lager hat. Und dem sage ich, pass auf, ich habe hier ein paar interessante Bücher. Das sind Kochbücher, das ist Belletristik. Könntest du die nicht hier aufbewahren? Und wenn jemand das Buch haben will, braucht er nicht nach Nürnberg oder nach Greifswald zu kommen, sondern der kann das hier in Leipzig beziehen von dir. Und das ist die Geburt eines Agenten. Man nennt ihn auch Kommissionär.
Der Kommissionsbuchhandel ist die eine Leipziger Innovation. Das zweite ist das sogenannte Barsortiment. Von erfolgreichen Titeln legen sich die Kommissionäre einen Vorrat an, um sie jederzeit verkaufen zu können. Marc Lehmstedt.
Also Kommissionsbuchhandel und Barsortiment sind die beiden Säulen des Zwischenbuchhandels. Und was wir heute kennen, dass man ein Buch heute bestellt und morgen auf dem Tisch hat in der Buchhandlung, das ist irgendwann um 1750, 60 hier in Leipzig erfunden worden.
Da gab es ja diesen Spruch, Paris und London zu beschämen und Amsterdam den Rang zu nehmen. Das ist ein Ziel, das diese Stadt beinahe schon erreicht hat.
Eine Stadt fehlt in dem Spruch, den Sabine Knöpf zitiert. Basel. Amsterdam, Paris, London und Basel sind die Zentren des wissenschaftlichen Buchdrucks auf Latein, der Gelehrtensprache über Jahrhunderte. Theologische und medizinische Werke erscheinen bis weit ins 19. Jahrhundert auf Latein.
Seit dem 18. Jahrhundert konnten immer mehr Leute lesen und es wurde dann die vorwiegend theologische Literatur für die geistlichen und gelehrten Eliten abgelöst durch die Unterhaltungsliteratur, durch Romane, durch Zeitschriften, auch für Gelehrte und auch für alle Stände, für Kinder, für Damen.
Damit schlägt Leipzigs Stunde. Die Zahl der Verleger, Drucker und Buchhändler explodiert. Um 1800 kommt hier ein Schriftsteller auf 170 Einwohner. Leipzig wird, so beschreibt es poetisch der Germanist Georg Witkowski 1909, zum Staubecken der deutschen Literatur, wo die gesamte literarische Produktion Deutschlands zusammenströmt und durch unzählige Kanäle sich wieder verteilt.
Das ist dann sozusagen so eine Sogwirkung, die, wenn es einmal in Gang gesetzt ist, zieht es immer mehr hinterher. Und da profitiert Leipzig als Buchstadt von der Messe, von der Universität als intellektuellem Kapital, von der Bedeutung als Handelsmetropole und auch, das sagt man ja heute nicht mehr gern, aber auch vom Schutz durch die Dresdner Regierung, die genau weiß, das müssen wir immer gut behandeln, davon leben wir in letzter Instanz. Während der Leipziger Rat gerne mal irgendwelche Verbote ausspricht, sagen die in Dresden immer, die Messe ist so wichtig, das ist unsere Cash-Cow und erlaubt zum Beispiel, was in Deutschland sehr selten ist, dass man sich als Buchhändler und Verleger hier etablieren kann, ohne irgendwie eine Qualifikation dafür zu haben. Man muss auch nicht in eine Zunft gehen. Buchdrucker und Buchbinder sind zünftig gebunden und die Zünfte versuchen natürlich zu verhindern, dass neue Leute reinkommen. Verleger, Buchhändler können Sie machen, wenn Sie Lust dazu haben. Sie brauchen keine Genehmigung. Sie müssen natürlich Ihre Bücher zur Zensur übergeben, aber ansonsten können Sie das machen. Das heißt, das ist ungeheuer attraktiv, sich hier anzusiedeln.
Auch weil die Sachsen die Zensur oftmals lockerer handhaben als die Kaiserliche Bücherkommission in Frankfurt. Und wenn in Leipzig ein Buch, wie anno 1774 Goethes Werther, verboten wird, lassen es die Verleger im Ausland drucken, also im preußischen Halle, in Sachsen-Altenburg, in Coburg oder Schleusingen.
Und insofern konnten die in Leipzig ruhig scharfe Zensur machen. Das hat die Buchhändler gar nicht gestört. Das war völlig sinnlos. Und deswegen hat man ja nicht zu Unrecht gesagt, die Zensur ist eine wunderbare Hilfe für den Verkauf von Büchern. Weil man dann gesagt hat, oh ja, da ist irgendwas drin, das müssen wir haben, das kaufen wir. Also wirklich wirkungsvoll ist sie oft nicht gewesen. Und davon konnte natürlich eine Stadt wie Leipzig dann wiederum profitieren.
Selbst das Wetter steht auf Leipzigs Seite. In Frankfurt treffen sich die Buchhändler ab dem zweiten Sonntag vor Ostern. Im zeitigen Frühjahr sind die Wege oft schlammig und schwer passierbar. Leipzigs Messe ist zu Jubilate, dem dritten Sonntag nach Ostern. Als die Frankfurter ihre Messe nach hinten verschieben, kollidieren beide Termine und die Buchhändler müssen sich entscheiden.
Also Philipp Erasmus Reich, der von 1745 bis zu seinem Tod 1787 hier in Leipzig als erst Geschäftsführer, dann Miteigentümer der Weidmannschen Buchhandlung tätig war, war der letzte große, wichtige Leipziger Verleger, und Leipzig meint damit den gesamten norddeutschen Raum, der noch nach Frankfurt gefahren ist. Die anderen sind alle schon früher nicht mehr hingefahren. Und er hat gesagt, nee, das ist immer noch wichtig. Und irgendwann, nämlich 1764, hat er gesagt, es hat keinen Zweck mehr. Er räumt sein Lager auf, verlässt Frankfurt und sagt dann später, ich habe die Buchmesse sozusagen begraben.
Allerdings ist 1765 Leipzig und ganz Sachsen nach dem verlorenen Siebenjährigen Krieg fast genauso tot wie die Frankfurter Buchmesse. Die Wiederaufbaukommission leitet mit Thomas Fritsch ein Buchhändler. Und der weiß, ohne florierendes Buchgewerbe kommt Sachsen nicht wieder auf die Beine. Der umtriebige und bestens vernetzte Reich nutzt die Chance, beendet das Büchertauschen unter den Verlegern und führt das schon erwähnte Barsortiment ein, also den Verkauf der Bücher. Auf sein Drängen werden Gesetze gegen den Raubdruck erlassen. Und Philipp Erasmus Reich, der Fürst der Buchhändler, gründet mit der ersten Buchhandelsgesellschaft den Vorläufer des Deutschen Börsenvereins.
Das sind so frühe Gründe, die dafür sorgen, dass die Stadt immer wichtiger wird. Und dann haben wir so einen Sogeffekt. Die Buchhändler, die gucken immer, wo ist was los. Und wenn wir Akteure haben, ja, wir haben hier zum Beispiel einen großen Verleger wie Göschen hier in Leipzig im 18. Jahrhundert oder Philipp Erasmus Reich von der Weidmannschen Buchhandlung. Und wenn die tolle Autoren im Portfolio haben, Goethe und Schiller verlegen, dann sagen andere, vielleicht komme ich auch nach Leipzig. Ja? Und an der Wende um 1800 brechen viele Verleger und Buchhändler regelrecht auf, um nach Leipzig zu kommen. Und wir haben dann neue Leute, Zu diesen neuen Leuten gehören zum Beispiel F.A. Brockhaus. Die kommen von Dortmund nach Leipzig. Dortmund hatte damals 4.000 Einwohner, Leipzig ungefähr 70.000 Einwohner. Und hier entfalten die eine Tätigkeit. Die produzieren so viel, dass die mehrere Druckereien beschäftigen. Und das sorgt schon wieder dafür, dass Druckereien kommen, dass Papierfabriken zumindest Handel erstmal betreiben nach Leipzig und dass sich immer mehr Leute hier ansiedeln. Und der Höhepunkt war ungefähr um 1900, vielleicht 1914 erreicht. Da hatten wir mehr als 1000 Betriebe des Buchhandels.
Was Thomas Kaiderling im Kurzdurchlauf erzählt, ist die Entstehung von Leipzigs berühmtestem Stadtteil, dem Grafischen Viertel. Jahrhundertelang siedeln Drucker, Verleger und Buchhändler in Uninähe, dem lateinischen Viertel entlang von Grimmaischer, Ritter- und Nikolaistraße. Nach 1800 auch vor den Stadttoren am späteren Augustusplatz. Als es dort zu eng wird, geht es weiter ostwärts. Brockhaus baut ein drei Höfe umfassendes Karree. Reclam errichtet sein bis heute eindrucksvolles Verlagshaus. Tauchnitz, Täuber, Hirzel, Johann Ambrosius Barth, Lexikonverleger Meyer, die Wertpapierdruckerei Giesecke und Devrient, der Erfinder des Jugendsachbuchs Otto Sparmer, sie alle bauen zwischen Hospital, heute Prager Straße, und Hauptbahnhof. Den größten Platz aber brauchen Kommissionäre wie Karl Franz Köhler und Friedrich Volkmar, in deren Häusern fast jedes lieferbare Buch lagert.
Das Volkmar-Haus im Täubchenweg war ein grandioser Bau, der ist leider im Dezember 1943 bei dem Luftangriff auf die Buchstableitze komplett zerstört worden. Die hatten Fahrstühle, das war ein großer Stahlbeton-Glasbau und die sind mit Fahrstühlen hoch und runter gefahren, waren in den Keller geschossen und haben immer gewusst, wo die Bücher lagern und hatten riesigen Platz, um alle Kundenwünsche zu bedienen. Selbst Bibliotheken in Nordamerika haben sich in Leipzig mit Literatur eingedeckt.
Das funktioniert, weil die Kommissionäre in ihren riesigen Hallen Bücher aus mehreren Jahren lagern und sie innerhalb von ein, zwei Tagen an jeden Kunden in Deutschland schicken. Doch weil selbst in der größten Lagerhalle alte, sozusagen antike Bücher raus müssen, entsteht ein neuer Buchhändlertypus, der Antiquar.
Es wurde im 19. Jahrhundert aber auch gesagt, Leipzig hat die größte Ansammlung von antiquarischen Buchtiteln, die nirgendwo mehr lieferbar waren. Zum Teil Bücher, die 30, 40 Jahre vorher erschienen waren, waren bei irgendjemanden auf Lager und konnten ausgeliefert werden. Und so konnten viele Wissenschaftsbibliotheken neu gegründet werden, die den ganzen wissenschaftlichen Buchbestand der letzten 40, 50, 60 Jahre hatten.
Verlage, Druckereien, Buchbindereien, Kommissionäre, Buchhändler und Antiquare. Damit ist die Aufzählung jener, die in Leipzig vom Buch leben, noch lange nicht voll, betont Sabine Knöpf.
Etwa 2000 Firmen gab es, wenn man auch noch diese Nebenfirmen wie Kunstanstalten, die damals die Abbildung herstellten, Klischees nannte man das, also Strichätzung, Autotypie, davor Holzstich. Also gab es ja verschiedene Möglichkeiten, Bilder zu reproduzieren und das entwickelte sich immer weiter. Also da gab es die Kunstanstalten, die Gravuranstalten, die Papierfabriken, die Papierhandlung, die Farbenfabriken.
Und die Fabriken, die die Druck-, Falz-, Buchbinde- und Schneidemaschinen herstellen. Mit dem Deutschen Börsenverein residiert die selbstbewusste Standesorganisation der Buchhändler hier. Hier feiert sich die Gilde mit dem legendären Kantateessen zum Abschluss der Buchmesse selbst. Hier entstehen Ausbildungsstätten und schließlich die Deutsche Bücherei als Nationalbibliothek. Leipzig ist ein Biotop des Buches und des Büchermachens. Und sein Herz ist das Grafische Viertel.
Auf etwa 1,5 bis 2 Quadratkilometern sind mehrere tausend Firmen, die irgendwie etwas mit dem Buch zu tun haben, versammelt, konzentriert. Und man schätzt, dass ungefähr 20 bis 25% der Leipziger Bevölkerung, die ja dann sehr bald auf 100.000, dann 300.000, dann 700.000 Einwohner anwächst, etwa 20 bis 25% von denen haben direkt oder indirekt fürs Buch gearbeitet oder vom Buchgewerbe gelebt.
Bücher gehen immer, so scheint es. Marx Kapital wird in Leipzig gedruckt, ebenso die antisemitischen Schriften von Theodor Fritsch. Theosophen, Buddhisten, Vegetarier veröffentlichen ihre Werke hier.
Es beweist ja die unglaubliche Stärke des Leipziger Buchhandels, dass die extremen Stöße, die mit der deutschen Geschichte verbunden waren, überlebt haben. Schauen Sie mal, was der Erste Weltkrieg angerichtet hatte. Bis dahin war Deutschland der Wissenschaftsstandpunkt der Welt, wo alle studieren kamen, die irgendwas mit Medizin oder so machen wollten. Nach dem Ersten Weltkrieg war plötzlich Englisch die Wissenschaftssprache geworden.
Siegfried Lukatis, emeritierter Professor für Buchwissenschaft der Uni Leipzig.
Dann die verheerende Inflation, wo das lesende Bildungsbürgertum zerstört worden. Dann nehmen Sie 1933 und danach, als die jüdische Intelligenz wegbrach, die eigentlich die Lesekultur getragen hatte in vieler Hinsicht und dafür dann gesorgt hat, dass die in Amerika neu entstanden ist. Das nehmen Sie als Vorgeschichte von 1943, wo die Buchstadt durch Bombenangriffe komplett zerstört ist.
Schätzungsweise 50 Millionen Bücher verbrennen. Rund 80% des grafischen Viertels werden zerstört. Bevor im Juni 1945 die Amerikaner Leipzig an die Rote Armee übergeben, drängen sie wichtige Verleger, ihnen in den Westen zu folgen. 500 Verleger, Lektoren, Buchgestalter und Buchhändler gehen. Ein Exodus, von dem sich Leipzig nicht mehr erholt. Die Druckereien drucken als Reparationen die Geschichte der KPdSU in Millionenauflage, ebenso die Schriften von Stalin, Lenin, Marx und Engels. Nur 37 Verlage erhalten eine Lizenz von der sowjetischen Militäradministration. Die plant ein Verlagssystem nach sowjetischem Muster, mit ausschließlich staatlichen Verlagen, konzentriert in der Hauptstadt.
Wenn man den Verlagsaufbau nimmt, waren hier ja große Namen wie Insel, wie Reklam und so weiter. Und das entsprach eigentlich nicht der Vorstellung, die die Russen und die Kommunisten hatten, wie ein Verlagswesen aussehen sollten. Aber das waren andererseits renommierte Privatverlage. Und die drohten damals in den Westen abzuhauen und ihre Buchlizenzen mitzunehmen. Und deshalb musste man die irgendwie einbinden und sich mit denen zusammentun.
Verlage wie Brockhaus, Reklam, Insel, Hirzel oder Kiepenheuer existieren fortan doppelt in Ost und West. Neue wie der St. Benno Verlag der katholischen Kirche kommen hinzu.
Hier in Leipzig war eigentlich immer das Zentrum der Wissenschaftsverlage, die große Tradition, Ambrosius Barth, wo Albert Einstein erschienen war, wobei das Zentrum war eigentlich der Teubner Verlag ursprünglich gewesen, ein riesiges Ding, der führende Wissenschafts- und Schulbuchverlag, auch des Dritten Reiches gerade. Das ist ja auch geblieben, der war so groß, dass man aus dem Teubner Verlag in der DDR den riesigen Schulbuchverlag Volk und Wissen neu schmieden konnte.
Immerhin die Hälfte aller Verlage sitzt in Leipzig und die Stadt hat ihre alte Monopolstellung beim Vertrieb behalten. Die alten Kommissionäre wie Köhler und Volkmar werden verstaatlicht und beliefern als LKG, Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel, alle Buchhandlungen im Leseland DDR, wo manche Bücher zur Bückware werden.
Im Grunde genommen können Sie über dieses Verlagssystem das innergesellschaftliche Ranking in der DDR gut ablesen. Es gab ja keine freien Wahlen. Aber wenn so umstritten war, erscheint das Buch jetzt im Tribüne Verlag der Gewerkschaft FDGB oder bei Neues Leben, FDJ. Wer kriegt jetzt eigentlich mehr Papier? Da wurden interne Machtfragen geregelt und Sie können eigentlich an der Menge des zur Verfügung stehenden Papiers ablesen, welcher war der mächtigste und einflussreichste Verlag. Das sind schon interessante Erkenntnisse, die man kriegt. Mit Abstand der größte Verlag, papiermäßig neben Volk und Wissen, die ja alle Schulbücher herstellen mussten, war natürlich der Dietz Verlag, der zentrale Verlag der DDR in Berlin. Aber der gehört natürlich nicht in die Geschichte der Buchstadt Leipzig im engeren Sinne.
Buchstadt Leipzig. Der Begriff taucht zum ersten Mal in den 1920er Jahren auf, wird von den Nationalsozialisten nach dem schweren Bombenangriff beschworen und erlebt seinen Höhepunkt in der DDR, weiß Thomas Keiderling, der ein Buch über den Aufstieg und Niedergang der Buchstadt Leipzig geschrieben hat.
Das ist auch interessant, weil viele Akteure in Leipzig haben gewusst, dass es nicht mehr so war wie früher. Sie haben den Begriff wie so eine Art Marketing-Schild vorgehalten und gesagt, aber wir sind die Buchstadt. Und interessant war, dass auch danach, in der Nachwendezeit, als dann viele dieser Betriebe geschlossen wurden, ja immer wieder auch gesagt wurde, unsere Buchstadt Leipzig. Und das schloss so ein bisschen an die Realität dieses sozialistischen Buchstadtbegriffes an. Also immer je schlechter es den Leuten ging, umso mehr wurde die Buchstadt Leipzig belobigt und ausgerufen.
Reklam verabschiedet sich 2006 ganz aus Leipzig, Brockhaus 2008. Teubner verschwindet 1999, Kiepenheuer 2003. Von den 35 Leipziger Verlagen in der DDR überlebt der katholische St. Benno Verlag. Aus dem Westen zurück in den einstigen Gründungsort zieht einzig der Musikverlag Edition Peters. Doch Buchmesse und das Festival Leipzig liest zeigen, tot und vergessen ist das Buch in Leipzig nicht.
In Leipzig, denke ich, wird das Büchermachen und das Buchstadtsein niemals ganz auszurotten sein. Und unser geheimes Ziel ist natürlich, dass wir in 100 Jahren wieder Frankfurt auch messemäßig überholt haben werden.
Das gibt es nicht mehr und das wird auch nie wiederkommen. Dazu hat sich die Welt zu sehr geändert.
Also jede Zukunftsprognose liegt daneben. Wir müssen mal abwarten, was demnächst passiert.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Leipzig, die Welthauptstadt der Bücher oder eine Bibliopolis, wie ich jetzt gelernt habe. Charlie, auch sehr schön dieser Name. Man kann auch sagen, Leipzig war mal eine Stadt, wo man quasi Buchgewerbe pro Quadratmeter oder pro Quadratkilometer berechnen konnte. Ich finde dieses Bild irgendwie schön. Also wenn man sich da so reinversetzt, wie viel wirklich diese Stadt gelebt und geatmet hat durch das Buchgewerbe. Auch das Architektonische, das hast du jetzt ja so schön beschrieben in deinem Feature. Also welche Stadtviertel auch einfach, ne? Große Verlagshäuser waren und all das mit rein, das muss so schön auch irgendwie sich angefühlt haben, wenn man da durch die Stadt gewandelt ist. Ich stelle mir das sehr schön vor.
Ja, aber du überschätzt mein Alter. Also
ich kenne es auch nur aus Zeitzeuge bist.
Nein, ich kenne es auch nur von Fotografien und von Zeichnungen. Aber es ist eindrucksvoll und es ist nur zu bedauern, dass das alles zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg dann. Also ein Teil der Häuser ist ja da und das ist so eindrucksvoll. Und wenn man dann die Zeichnung sieht, also Brockhaus, drei Höfe, Riesenverlagshäuser, die so ein ganzes Areal eingenommen haben, also das ist unglaublich. Und architektonisch ist da vieles verschwunden und natürlich auch geistesgeschichtlich, drucktechnisch, buchtechnisch. Also da hat Leipzig einen ganz, ganz großen Verlust erlitten.
Und ich meine auch gerade spannend, dass ja dieser Begriff Buchstadt, ne? Der ist ja für uns so gegenwärtig, ist ja quasi fast ein Synonym, Messestadt, Buchstadt, all das ist Leipzig, dass das früher gar nicht, in dem Moment, als es eigentlich wirklich die Buchstadt so stark war, gar nicht so sehr benutzt wurde, sondern erst später. Ich meine, auch die Nationalsozialisten haben ja einen großen Teil dazu beigetragen, dass es überhaupt zerstört wurde und dass es halt nicht mehr die Buchstadt ist, die sie früher war.
Ja, das war mir auch neu. Also der Begriff Buchstadt und Leipzig sind ja synonym gebraucht worden. Und so kenne ich das natürlich auch aus meiner Jugend, Kindheit, Erwachsenenleben in Leipzig. Aber dass der Begriff keine 100 Jahre alt ist, also sagen wir vor gut 100 Jahren so vereinzelt mal gebraucht wurde. Aber eigentlich, ja, man war einfach die Buchstadt, das musste man nicht betonen. Und dann eigentlich erst, als er verschwunden ist, als dann nach dem Angriff vom 4. Dezember 1943, dann haben die Nationalsozialisten ja diesen Angriff provoziert haben mit ihrem Krieg, dann haben die gejammert und haben gesagt, die Buchstadt Leipzig ist zerstört. Und das hat dann später auch die DDR aufgegriffen, hat Leipzig immer hofiert und gepusht und hat gesagt, wir sind die deutsche Buchstadt. Bis dann nach 90, als dann viele Verlage geschlossen wurden oder im Westen gegangen sind, Druckereien geschlossen haben, dann hat man ja immer das bedauert. Die Buchstadt Leipzig steht vor einem Abgrund, geht bergab. Was ist geblieben von der Buchstadt Leipzig? Also da gab es ja auch beim MDR genug Sendungen. Und eigentlich war in dem Moment erst, wo die Buchstadt nicht mehr richtig existierte, wurde dieser Begriff dann gebraucht als Etikett.
Was ja auch natürlich immer wieder heutzutage spannend ist, ist dieses, ja, so ein bisschen diese kleine Konkurrenz vielleicht auch, ne, zwischen Frankfurt und Leipzig, wenn man sich die Buchmessen anguckt. Da fand ich interessant, dass die damals viel näher vom Datum her aneinander lagen. Also wir reden ja wirklich von dem zweiten und dem dritten Wochenende nach Ostern, nicht wahr? So war das, oder?
Ja, einmal vor Ostern, einmal nach Ostern. Ja, die waren relativ dicht zusammen, habe ich ja erzählt. Schlechte Wegebedingungen ist natürlich immer so ein Grund, warum vielleicht weniger Händler kommen. Das andere ist aber, Leipzig hatte wirklich die besseren Voraussetzungen gehabt. Mit der Uni, muss man sich aber vor Augen halten. Frankfurt ist die Uni im 20. Jahrhundert gegründet worden, ebenso wie Hamburg. Also die großen Handelsstädte, da ist Leipzig wirklich eine Ausnahme, dass die eine Uni hatten. Das gab es sonst in Deutschland nicht. Die Universitäten waren an anderen Orten, nicht da, wo Handel getrieben wurde. Weder Frankfurt noch Hamburg. Also da hatte Leipzig schon mal bessere Voraussetzungen. Ja, und dann kriegt das manchmal so eine Eigendynamik, wenn dann ein paar wichtige Leute sagen, es lohnt sich für uns nicht mehr nach Frankfurt zu fahren. Dann kommt eben die berühmte Sogwirkung. Ne? Und dann sagen die anderen, naja, wenn jetzt der und der und der ist nicht da, was soll ich dann noch da? Mhm. Und dann ging die Frankfurter Buchmesse eben so langsam den Bach runter.
Mhm. Obwohl sich dann ja auch viel später, ne, ist natürlich auch wieder sehr, sehr wichtig geworden, die Frankfurter Buchmesse.
Ja, natürlich.
Aber dann hat man halt die Verteilung Frühling-Herbst, was ja auch sehr, sehr gut passt, finde ich, wenn man sich die Buchzyklen, Veröffentlichungszyklen anguckt und eigentlich ja heutzutage Frankfurt ja viel mehr für dieses Business steht, wo die Agenten kommen und all das, was ja heutzutage auch schon wieder interessant ist, weil da schon wieder London und andere Buchmessen international, die ein bisschen die Konkurrenz machen. Aber das haben wir hier in Deutschland Frühling, Herbst, eigentlich eine schöne Verteilung. Aber waren das damals schon auch die Buchmessen, so wie wir die heute kennen?
Wahnsinnig. Das waren ja Universalmessen. Also es gab ja nicht eine spezielle Buchmesse. Das ist für Leipzig etwas, was es seit 91 gibt. Aber zuvor war das im Rahmen der normalen Messe. Also ein bisschen hat es ja der Thomas Keiderling beschrieben, die Händler kamen und haben, weiß ich was, vielleicht noch Fisch mitgebracht oder Felle oder andere Handelsgüter und hatten dann eben auch ein paar Fässer mit Büchern in ihrem Gepäck.
Diese Fässer, das fand ich auch total toll. Ich habe ja ein Fass voll Wein und ein Fass voller Bücher.
Warum hast du ein Fass Wein? Warum lagerst du deinen Wein in ein Fass?
Weiß ich nicht. Was Schönes für den Geschmack.
Ja, natürlich auch. Aber es läuft vor allen Dingen auch nicht aus, ne?
Ja, voll.
Ja. Und Bücher, wenn es regnet, brauchst du ein Transportgefäß, was wasserdicht ist.
Mhm.
Und die Fässer waren wasserdicht. Und man konnte sie gut transportieren, sprich rollen. Ja, wenn man sich so ein Fass vorstellt, von der Größe eines Weinfasses, vollgestopft mit Papier, das will man nicht anheben.
Nee.
Aber man kann es rollen.
Und ich frage mich, waren die dann auch selbst innerlich gerollt oder waren das dann wirklich die Buchblätter? Aber das weiß man jetzt wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ich stelle mir das aber so. Es waren Druckbögen.
Ah ja.
Die hatten ja kein Einband. Das hat ja
genau,
erst dann ja. Entweder der lokale Buchhändler, wo man es bestellt hat, oder man hat es selbst gebunden. Damals waren es eigentlich Druckbögen und die konnte man natürlich ein bisschen, oder man konnte so richtig rollen. Und dann hat man das so transportiert. Denn das Buch, wie wir es heute kennen, weil ich mich früher auch gefragt hatte, ist ja völlig eine Platzverschwendung. Wenn ich Bücher in einem Fass staple, das geht auch viel besser in der Kiste. Nee, aber wenn ich die Bücher natürlich locker, also Blätter nur habe, dann kriege ich die natürlich gut ins Fass rein.
Mhm.
Und vor allen Dingen das Argument, in ein Fass kann man rollen und vor allen Dingen ist es wasserdicht.
Genau.
Das ist ja damals
wetterfest.
Ja. Wenn man damals transportiert hat, es waren ja offene Wagen, Fuhrwerke. Ja, und wenn man schlechtes Wetter hatte, wie im März, April, wenn man zur Frankfurter Buchmesse musste, dann war es natürlich einfach entscheidend, dass man die Bücher trocken dorthin bringt. Ja, und deswegen Fässer. So, zurück jetzt vielleicht zur Buchmesse, das war ja deine Einstiegsfrage. Das waren ja damals Universalmessen, da ist ja alles gehandelt worden. Also Leipzig natürlich ganz berühmt, die osteuropäischen Pelzhändler, die da kamen. Aber dann kamen natürlich auch aus Italien mit Tuch oder aus Holland mit Tuch und alles Mögliche. Es ist ja alles gehandelt worden auf diesen Messen. Und daran hat sich eigentlich auch jahrhundertelang nichts geändert, auch als es dann größer wurde und die technische Messe mit Maschinen und sowas gab. Und dass es eine eigenständige Buchmesse gibt, das ist in Leipzig eigentlich erst seit 1991 der Fall. Frankfurt natürlich schon ein bisschen eher, Folge der deutschen Teilung, wo dann Frankfurt als Buchstadt oder als früherer Buchmesseplatz die Frankfurter Buchmesse natürlich eine ganz andere und große Bedeutung bekommen hat. Und eine spezielle Buchmesse war, aber in Leipzig, die DDR hat ja an dem Konzept der Universalmessen festgehalten und das war eben so bis 1990. Und dann erst gibt es eine, in dem Sinne, richtige Buchmesse hier in Leipzig, womit nichts anderem gehandelt wird.
Hm. Außer mit Büchern und ganz vielen anderen tollen Sachen, die das Leseherz begehrt und sich da ja auch immer weiterentwickelt, was da jetzt alles so passiert. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, aber vielleicht noch zurück ein bisschen in die Geschichte geguckt. Dieser spannende Punkt auch der Zensur, also dass die Zensur lockerer war in Leipzig als in Frankfurt, fand ich schon mal interessant und vor allen Dingen, dass man die so einfach umgehen konnte. Also auch wenn vielleicht ein Buch verboten war, du hattest ja das Beispiel Werther gebracht, aber dass man dann einfach sagt, ja gut, das bringen dann halt die Verleger aus dem Ausland mit, also im preußischen Halle und all das, aber trotzdem darf es halt vertrieben werden, obwohl es doch eigentlich zensiert ist. Das fand ich auch interessant.
Also wenn ich Mark Lehmstedt so richtig verstanden habe, die haben einfach eine gewisse Lücke ausgenutzt. Und vor allen Dingen war es schwieriger, im Buch, was gedruckt ist und dann schon verkauft wird. Und dann kommt der Zensor und sagt, oh, das Buch ist ja eigentlich hier verboten. Wenn es erstmal schon irgendwo Leute haben, im Nachhinein kriegt man sowas ganz schwer wieder eingefangen. Ne? Die sind ja dann schon zumindest etliche Exemplare verkauft. Deswegen ist immer diese Frage der Vorzensur eigentlich wichtig gewesen. Also das Buch darf gar nicht erst gedruckt werden ohne die Erlaubnis des Zensors. Und da war Leipzig offensichtlich lockerer, beziehungsweise man hatte eben Folge der Kleinstaaterei, und die war ja nur gerade hier in Mitteldeutschland Richtung Thüringen sehr, sehr ausgeprägt, hatte man einfache Möglichkeiten, ein paar Dutzend Kilometer weiter, und dann hat man es im Ausland gedruckt.
Hey.
Ob die wirklich immer so lockerer war oder cleverer umgangen ist, also da gibt es auch unterschiedliche Ansichten unter den Buchhistorikern. Aber zumindest hatten die Leipziger Möglichkeiten auszugehen, und offensichtlich hat man Dresden auch gewusst, wir lassen da nicht so reinpfuschen, es ist wichtig, dass wir Geld verdienen.
Und dann ja auch relativ schnell in dieser Zeit, muss man ja auch sagen, die Idee, wenn man ein Buch bestellt, dass es dann recht schnell geliefert wird. Also es wird ja wohl kaum so gewesen sein wie heute, wenn man es quasi heute bestellt und dann ist es morgen in der Buchhandlung. So fix wird es ja wohl nicht gewesen sein im 18. Jahrhundert, oder?
Na, garantiert nicht, weil man ja schon nicht irgendwie was faxen, telegrafieren, Mail schreiben konnte, sondern
es ging
mit Bestellzetteln. Aber das ging eben zunehmend schneller, und es gab dann Konzepte, also dann vor allem um 1800 und dann 1900 spezielle Bestellzettel. Es gab in Leipzig eine Abteilung, die hat die Bestellzettel gesammelt, da kamen die alle hin. Dann wurden die zu den verschiedenen Verlegern geschickt, wurden die Bücher eingesammelt und wurden dann mit Kutsche und dann später im 19. Jahrhundert mit der Bahn verschickt. Und das ging dann schon relativ schnell. Nicht von heute auf morgen, so wie jetzt, aber in einem relativ kurzen Zeitraum, die natürlich immer kürzer wurden, je mehr sich das System perfektionierte und je schneller natürlich auch die Kommunikationsmittel wurden. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, also diese großen Kommissionäre, Volkmar und Köhler, die ja in Leipzig saßen, die hatten Riesenhöfe und Lager und hatten dann im System, wo die wirklich ganz schnell ihre Bücher von allen möglichen Verlagen rausgefunden haben und zum Versand gebracht haben. Und die sind dann mit speziellen Waggons, Bücherwaggons, eben durch ganz Deutschland geschickt.
Oh, toll, Bücherwaggons.
Ja, und da gab es Ende des 19. Jahrhunderts um 1900 die Idee, die kriegt ja am Eilenburger Bahnhof anzusiedeln. Eilenburger Bahnhof, muss man sagen, als Leipzig die Eisenbahn bekam, gab es mehrere Bahnhöfe im gesamten Stadtgebiet. Einer davon war der Eilenburger Bahnhof, also Richtung Eilenburg, der dann aber, nachdem der Hauptbahnhof gebaut wurde, nicht mehr genutzt wurde. Und da gab es die Idee, wir nutzen jetzt die Gleisanlagen um den Eilenburger Bahnhof und machen daraus einen reinen Bücherbahnhof. Da sollten dann beide ein Riesenlager bauen und mittendrin sozusagen den Bahnhof.
Toll.
Und bis hin hat mir Thomas Keiderling erzählt, es gab auch die Ideen, beziehungsweise es wurde dann beklagt, dass der Leipziger Hauptbahnhof nicht vorausschauend gebaut wurde, dass eine Landebahn oben fehlt für den Expresslieferung der Bücher.
Ah,
dass man
toll.
Dann Flugzeuge oben landen und dann mit den Büchern Expresslieferungen in ganz Deutschland machen. Also auch solche Ideen gab es. Also du siehst, in Leipzig hat sich wirklich alles ums Buch gedreht.
Wie toll. Und ich finde es auch so schön, weil gerade wenn man auch an die Zeit denkt, als ja mit den Internetbestellungen und all das, den großen Online-Shops, gab es ja auch ganz lange eine Konkurrenz zum Buchhandel. Aber der Buchhandel hatte immer den Vorteil, dass man sagen konnte, wenn sie es bei mir bestellen, kommt es ganz sicher morgen an. Und das konnte man beim Internethandel nicht immer garantieren. Und das fand ich auch immer noch in solchen globalisierten Zeiten total toll zu sehen, dass dieses System auch dann immer noch besteht und bewährt ist.
Und trotzdem auch spannend zu sehen, dass Jeff Bezos mit Amazon ja als Buchhandel angefangen hat. Also er hat das Leipziger Konzept übernommen und hat sozusagen auf die Spitze getrieben, ne? Mit online. Aber die Grundidee ist eine Leipziger. Wir hätten vielleicht patentieren und Gebühren kassieren sollen.
Ja, toll. Ich meine, ich bin zwar gedanklich immer noch bei dem Flieger, Bücherflieger, der auf dem Hauptbahnhof landet.
Ja, es ist einfach so eine fast Jules Verne-hafte Vision, ne? Sowas.
Ja, vielleicht noch die kleine klassische Frage, die wir ja auch beide immer gerne diskutieren. Wenn wir nochmal drüber reden, wie sehr das Buchgewerbe auch wichtig war in Leipzig und da auch so viel passiert ist. Wie sieht's denn aus mit den Frauen? Weil wir wissen ja von Virginia Woolf, dass sie meinte, man muss seine eigene Druckpresse quasi haben, damit man auch drucken und schreiben kann, was man möchte. Wie war das denn eigentlich mit den Frauen? Waren die auch Teil da in Leipzig oder war das Männerdomäne?
Na, ohne die Lesewut der Frauen wäre Leipzig nicht groß geworden.
Aha.
Also Literatur, gerade um 1800, das wird ja ganz oft beklagt, die Frauen, die jetzt anfangen zu lesen, also es war ja für die Gelehrten,
schlimm.
Für viele Gelehrte ganz schlimm, ja, und empörend. Und vor allen Dingen, was die lesen, also dann lesen die nicht Goethe und nicht Schiller, sondern irgendwelche Trivialautoren, Trivialromane, La Fontaine oder die Johanne Benedikte Naubert aus Leipzig.
Sehr schön.
Mit historischen Romanen oder sowas. Aber Frauen haben also das Lesen erstmal ganz stark befördert. Es war auch eine neue Klientel, die da auftauchte. Damit war natürlich die Nachfrage nach Literatur viel größer. Also auf die Art haben Frauen schon einfach mal das ganz schön gepusht.
Die Auflage.
Die Auflagen und überhaupt auch neue Literaturformen. Und wenn man heute guckt, Young Adult, das ist ja der große Boom der letzten Jahre. Und auch da sind es wieder Frauen, die das treiben, ne? Vorantreiben und auch als Autoren davon leben.
Mhm. Aber also hier natürlich auch Teenager, ne? Die das als schön nachfragen, muss man auch sagen. Obwohl, lesen das denn alle Altersklassen? Gute Frage.
Ja, es ist jetzt eine Frage, wäre jetzt literatursoziologisch, bis zu welchem Alter liest man so etwas. Aber es sind erstmal Leute, die was lesen und die eine Nachfrage antreiben.
Mhm.
Und so war es vor 200, 250 Jahren auch nicht anders. Da waren es auch Frauen, die das vorangetrieben haben. Männer natürlich auch, wollen wir sagen, aber es war vor allen Dingen Frauen. So, und jetzt aber, eigentlich hast du auf noch was anderes gezielt mit Frauen.
Eben.
Als Verlegerinnen oder sowas waren sie nicht aktiv. Also keine der großen Verlage ist von Frauen geleitet worden.
Durften sie wahrscheinlich auch nicht oder war mal wieder schwierig. Wir kennen ja die Gesellschaft.
Schwierig, ja, Frauen genau. Erst und mit der Rechtsprechung, also zumindest fürs 18. Jahrhundert war das alles schwierig bis unmöglich. Aber die Verlage haben auch für Frauen eine ganze Reihe, vor allem im 19. Jahrhundert, eine ganze Reihe von Jobs geboten. Da waren Frauen wieder gefragt. Beispiel Otto Sparmer Verlag. Kennt heute kein Mensch mehr oder fast keiner. War im 19. Jahrhundert einer der großen Verlage neben Reclam und Brockhaus in Leipzig. Und der war der Erfinder des Jugendsachbuches, des illustrierten Jugendsachbuches. Der hat 400 Abbildungen auf 200 Seiten untergebracht, also unglaublich. Und die Zeichner, das waren zum Großteil Frauen. Also da haben viele Frauen gearbeitet, auch Korrekturlesen. Mhm. Übrigens 1608, das erste Korrekturhandbuch, ist in Leipzig erschienen und von einem Leipziger Studenten entworfen worden. Und die Zeichen, die im Manuskript stehen, heute noch, wenn man eine Korrektur macht, die hat er damals in dem Buch vorgeschlagen als Korrekturzeichen. Also das sind auch so Nebeneffekte einer Buchstadt, ne? Dass man auch um solche Sachen, wo man sich ja kaum Kopf macht, aber auch Korrekturzeichen und wie macht man das korrigieren, und auch das in Leipzig entwickelt wurde. So, aber die Frauen waren im 19. Jahrhundert. Und die Sabine Knopf hat mir gesagt, wo die im Verlag gearbeitet hat, also zu DDR-Zeiten, es waren viele Frauen dort, die dort gearbeitet haben. Bogenanlegerinnen und auch in der Druckpresse dann. Also gut, DDR war ja dann Technik und Frauen war ja dann kein No-Go mehr, sondern das war ja üblich. Also da haben dann auch Frauen in der, wie es damals hieß, polygraphischen Industrie gearbeitet. In den Verlagen sieht es dann schon anders aus, also zumindest wenn man auf die obere Ebene guckt, die Verleger. Da sind die großen Namen fast alles Männer. Also da kann man Virginia Woolf nur recht geben. Das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahrzehnten gekommen ist, dass Frauen auch diese Position erobern.
Leipzig, die Welthauptstadt der Bücher. Vielen Dank, Charlie, für diese Weltgeschichte. Und ich finde, eine Empfehlung sollte hier nicht fehlen bei diesem Thema. Wir wollen natürlich unbedingt auf unseren tollen MDR-Literatur-Podcast hinweisen. Unter Büchern von Katrin Schumacher. Eine unbedingte Empfehlung. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in ARD Sounds. Probieren Sie das doch gleich mal aus und besuchen Sie die Seite. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut!
Machen Sie es gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Ideen, Anregungen oder Kritiken haben, dann mailen Sie uns weltgeschichte@mdr.de.